Aufrechterhalten und deshalb hatten wir jetzt eine Predigtreihe. Beziehungskiller. Es gibt also vieles, was Beziehungen schädigen kann, was sie abtöten kann. Und wir hatten als ersten Teil die Kommunikation, wenn die nicht stimmt, Konflikte, wenn man nicht oder schlecht mit Konflikten umgeht. Und am letzten Sonntag ging es um Eigenarten, Gewohnheiten, die Beziehungen sehr belasten können. Und heute geht es um, wenn die Eltern mit am Tisch sitzen. Jetzt könnte man sagen, unsere Eltern wohnen ganz weit weg, die sind ja ganz selten bei uns am Tisch. Meine Eltern sind schon ganz lange gestorben, also die können schon gar nicht am Tisch sitzen. Und doch sollte man sich wundern, wie häufig Eltern mit am Tisch sitzen, wir merken es nur nicht. Aber sie sitzen da. Es geht um unsere Herkunftsfamilie. Jeder wurde irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort in eine Familie hineingeboren und hatte keinen Einfluss darauf. Es war Gottes Absicht. Plötzlich waren wir da. Und dann wachsen wir auf, verlassen das Elternhaus und alleine oder zu zweit mit einem Partner bauen ein eigenes Leben auf. Und ohne es zu merken, hat jeder so ein gewisses emotionales Gepäck mitgenommen oder mitbekommen. Und das kann im einen Fall leicht sein, im anderen Fall schwer. Und man wundert sich, dass mancher sich so sehr an sein Extragewicht gewöhnt hat, dass er schon gar nicht mehr ohne dieses unterwegs sein kann. Das gibt es. Häufiger als man denkt. Der Mensch ist natürlich von vielen äußeren Umständen, von Gegebenheiten beeinflusst, aber der größte Einfluss dürfte wohl doch von der Herkunftsfamilie kommen. Und man mag das in jungen Jahren vielleicht unterschätzen, welche tiefe Spuren unsere Muster von zu Hause in uns geprägt haben. Und je älter wir werden, desto mehr wird es uns vielleicht bewusst. Ich habe eine Menge erkannt in den Jahren und jetzt in der Vorbereitung noch viel mehr. Und neben den Eltern zählen natürlich auch Geschwister, Onkel, Tanten, Großeltern. Und genau genommen jeder, der in irgendeiner Weise Einfluss auf die Erziehung genommen hat, dazu, die etwas tief in uns geprägt haben, Verhaltensmuster, Denkweisen, wir sind davon geprägt. Und manchmal funktionieren die wie Gebote. Manche sprechen wir sogar laut aus, andere bleiben verborgen, aber sie sind irgendwie einprogrammiert und beeinflussen unser Erwachsenenleben. Nur Geld gibt Sicherheit. Lass dir nichts gefallen, wehr dich, vermeide Konflikte, vertraue keinem, nur dir selbst. Das könnten zum Beispiel solche Gebote sein. Gott hat eine bestimmte Absicht mit uns. Ihr kennt bestimmt alle die Geschichte aus dem Alten Testament. Mose führt das Volk Israel aus Ägypten heraus in ein neues Land. Und so ist es Gottes Absicht, dass wir aus unserer Familie heraus geführt werden und neues Land einnehmen sollen. So kann es sein, dass wir zu einem Zeitpunkt in unserem Leben uns entschieden haben, Jesus nachzufolgen, eigentlich in eine neue Familie aufgenommen zu werden. Aber in Wirklichkeit gehorchen wir den Geboten und den Regeln, die wir in unserer Herkunftsfamilie gelernt haben, die uns geprägt haben. Wir merken das nur nicht. Deshalb sagt Jesus in Matthäus 10, Vers 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer Sohn oder Tochter oder seine Kultur, andere wichtige Einflüsse, Ideologien, was die Medien uns sagen, ungesunde Gemeindetraditionen, mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Also egal in welcher Kultur, in welchem Land wir aufgewachsen sind, aus welcher sozialen Schicht wir kommen, ob wir arm oder reich sind, waren, welche Ausbildung wir genossen haben, wie alt wir sind, wie perfekt unsere Familie war. Die frühen Muster und Prägungen, die wir mitbekommen haben, beeinflussen massiv unsere Beziehungen, heute unser Verhalten, unseren Selbstwert. Wenn wir das ignorieren, zahlen wir einen hohen Preis. Einfaches Beispiel. Claudia hat Schmerzen im Knie. Dieter sagt, geh doch zum Arzt. Sie macht dicht und ignoriert offensichtlich seinen Ratschlag. Claudia denkt, das kann ich selbstständig entscheiden. Braucht mir doch niemand zu sagen, was ich tun soll. Der kann mir vertrauen, dass ich das schon weiß. Dieter, typisch, ich mache mir Sorgen um die Gesundheit. Ihre Gesundheit will ihr helfen, meine ist doch nur gut. Und sie ignoriert mich. Soweit ganz harmlos. Was steckt dahinter? Claudias negativer Glaubenssatz, keiner traut mir was zu oder keiner vertraut mir. Dieters negativer Glaubenssatz, ich bin nicht wichtig. Wir haben also einen kleinen Beziehungskonflikt und schon sitzt die Mutter am Tisch. Keiner hat sie gesehen, sie sitzt da. Kind, geh zum Arzt. Und dann spricht plötzlich das innere Kind in Claudia, keiner traut mir was zu. Und prompt meldet sich Dieters inneres Kind, ich bin nicht wichtig. Wie gesagt, relativ harmlos. Wir haben es aber definitiv mit einem Konflikt zu tun, ausgelöst durch negative Glaubenssätze, die tief in uns stecken und die wir gar nicht so richtig merken. Nun ist es so, Claudia und ich gehören nicht unbedingt zu den impulsivsten Menschen. Das hätte ja auch ganz anders sein können. Oh, mein Knie tut so weh. Oh, stell dich nicht so an. Geh doch zum Arzt, das sage ich dir doch dauernd. Oh, musst du mir dann alles vorschreiben, was ich zu tun habe? Das weiß ich schon selbst. Trau mir doch mal zu, dass ich das selbst weiß, was ich tun kann. Oh ja, jetzt wieder. Ich mein's doch nur gut mit dir. Warum hörst du nicht auf mich? Keiner nimmt mich ernst. Wenn ich was sage, interessiert sowieso keinen. So hätte das ja auch sein können. Ich verrate euch nicht, wie oft das bei uns so wäre. Nee, also wir sind nicht die impulsivsten. Aber so oder so ähnlich könnte es ablaufen, wenn ein Elternteil oder beide Eltern mit am Tisch sitzen. Wir merken es nicht, es passiert irgendetwas. Ich sage etwas unbedacht dahin und plötzlich kommt eine so heftige Überreaktion bei meinem Gegenüber. Und ich frage mich, woher kommt das denn wohl? Es sind zum Beispiel solche Glaubenssätze, die uns von früher Kindheit an geprägt haben. Und dann könnte es zum Beispiel doch gut sein, wenn ich mal mein Extra-Gepäck abnehme und mal da reinschaue, was ich denn da so mitgenommen habe. Negative Glaubenssätze. Ich weiß nicht, wie gut ihr es lesen könnt. Ich habe es mal probiert. Hier die ersten Reihen können das sehen, die anderen nicht. Die können es aber da lesen. Wenn ich alles richtig gemacht habe, dann stimmt das auch. Ich genüge nicht. Also ich gebe mein Bestes, ich tue alles, was irgendwie geht, aber nie ist es genug. Immer haben sie was auszusetzen, keiner akzeptiert das, was ich geleistet habe, ich bin nicht genug. Ich bin nicht wichtig. Wenn ich was sage, habe ich das Gefühl, keiner hört zu, das interessiert überhaupt keinen. Ich bin völlig unbedeutend. Was kann ich schon irgendwo dazu beitragen? Ich bin einfach nicht wichtig. Ich komme zu kurz. Immer bekommen die anderen zuerst was. Oh, ich sehe schon Koordinationsschwierigkeiten, aber ich krieg's hin. Oh. Okay, das ist live. Ich komme immer zu kurz. Ich bin immer der Letzte, der was bekommt. Immer werde ich übersehen, allen anderen geht's besser. Die anderen haben Glück, ich habe immer Pech. Ich muss stark sein. Keine Schwäche zeigen, sonst ist es aus mit mir. Keine Gefühle zeigen, die werden nur ausgenutzt, das ist mir nur zum Schaden. Ich muss immer stark sein. Ich muss immer auf der Hut sein. Die Welt ist schlecht, alle um mich herum wollen nur das Schlechteste für mich. Sie wollen mir schaden. Ich darf keinem trauen. Ich muss aufpassen, wem ich mich öffne. Liebe nur für Leistung. Ohne Preis, kein Preis, hieß das immer. Und das ist schrecklich, wenn man in der Kindheit das erleben muss, dass ich was vorweisen muss, damit ich irgendwie wert bin, geliebt zu werden. Ich muss etwas sein, damit ich anerkannt werde. Liebe nur, das ist sehr, sehr ausgeprägt in unserer Leistungsgesellschaft. Man muss schon wirklich was vorweisen. Nein, ich habe noch ein Sonderfach. Der Rucksack ist groß, da kann man viel reintun. Ich bin schuld. Halt. Ich bin schuld. Kann man sehr früh in der Familie gelernt haben. Wenn irgendwas passiert ist, wer ist schuld? Da gibt es da natürlich nur einen, der ist immer schuld. Und die anderen fragen immer, wer ist schuld? Ich war es nicht. Ich habe einen Kollegen in der Firma, wenn irgendwas passiert, der erste Spruch, der da kommt, ich war's nicht, wer ist schuld? Und dann gibt es natürlich immer einen, der ist immer schuld, der ist sofort zur Stelle und sagt, ja, im Zweifelsfall war ich's, ich bin schuld. Und ich bin klein. Ja, vielleicht bist du schon immer der Kleinste gewesen. Kindergarten. Else, du, bist du immer die Kleinste gewesen? Ja? Also ich auch, Else. Das sind wir, da haben wir was gemeinsam. Ich war in der Schule immer bei den Kleinsten. Ich kann mich erinnern an die Bundeswehr. Ich weiß nicht mehr genau. Da musste man sich, glaube ich, der Größe nach aufstellen. Und ich stand immer hinten. Und dann bin ich sogar noch im Alphabet der Letzte. Also, was soll man sagen? Ich bin klein. Ich gebe immer klein bei. Und so ist es halt. Okay, kein Mitleid. Das ist nur eine kleine Auswahl an Glaubenssätzen. Die Stimme des inneren Kindes in uns. Wir merken es oft nicht und wie gesagt, manchmal ist man in einer Situation und kann überhaupt nicht verstehen, dass plötzlich so jemand überreagiert, unser Gegenüber. Und dann haben wir genau etwas angetriggert, was ein negativer Glaubenssatz in der Person gegenüber sein könnte. Und dann geht das hin und her und plötzlich sind auch bei mir solche Sätze. Und es ist eindeutig klar, dass diese Sätze das Potenzial haben, Beziehungen zu schädigen, Beziehungen auch zu zerstören. Und deshalb sollten wir das nicht ignorieren. Nimm das innere Kind aus deinem Gepäck, wenn du es mal inspizierst, und suche einen sicheren Ort für dieses Kind. Es gibt da Möglichkeiten, dass man sowas machen kann, das kann man lernen, aber vielleicht nachher noch einen kurzen Hinweis dazu. Wann sitzen also die Eltern mit am Tisch, wenn wir uns innerlich nicht gelöst haben? Und da steht schon auf den ersten Seiten im Alten Testament, in 1. Mose 2, Vers 24, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. In der Hoffnung für alle Bibel heißt es, verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Viele ernsthafte Christen sehen darin einen Widerspruch. Also in dieser Aussage aus dem Alten Testament, im Vergleich zu 5. Mose 5, Vers 16, nämlich in dem 4. Gebot, wo es heißt, ehre deinen Vater und deine Mutter, wie der Herr dein Gott dir geboten hat, damit du lange lebst und damit es dir wohl ergeht in dem Lande, das der Herr dein Gott dir geben wird. Das ist übrigens das erste Gebot mit einer Verheißung. Und Christen sehen darin einen ganz großen Konflikt. Wie soll das sein? Ich soll meine Eltern verlassen, ich soll eigenständig leben, ich soll Grenzen setzen. Dann liebe ich doch meine Eltern oder dann ehre ich doch meine Eltern nicht. Das ist ein Konflikt. Jetzt steht in dem Vers den ich vorhin genannt hatte, der Mann soll seinen Vater und seine Mutter verlassen. Warum eigentlich nur der Mann und nicht die Frau? Das ist einfach darin begründet, dass in dem Kulturkreis damals die Frau selbstverständlich das Elternhaus verließ und mit in die Familie des Mannes aufgenommen wurde. Und die große Herausforderung des Mannes war nun, sich emotional von seiner Familie zu trennen und vielleicht auch räumlich. Aber da war es eher so, dass Großfamilien zusammenlebten. Und dann aber umso wichtiger war eine emotionale Loslösung von den Eltern zu haben. Das gilt heute natürlich sowohl für die Frau als auch für den Mann. Wir haben diese Kultur nicht mehr bei uns, dass man in einer Großfamilie ist, dass eine Frau ihr Haus verlässt, selbstverständlich, und in die Familie des Mannes aufgenommen wird. Also gilt das für jeden, egal ob er dann alleine sein eigenes Leben führt oder mit einem Partner zusammen. Es gilt eigentlich immer um mehr. Es geht immer um mehr als die äußerliche Loslösung, sondern um die innere Abnabelung. Das ist gewissermaßen doch der Knackpunkt. Und wenn die Kinder, also Mann oder Frau, erwachsen geworden sind, eigenständig, unabhängig leben, bleiben sie aber immer noch Sohn oder Tochter ihrer Eltern, aber sie sind nicht mehr Kinder. Und das geht schon damit los, dass wir unsere erwachsenen Kinder immer noch vielleicht Kind nennen. Kind, Kind hier, Kind da. Das ist vielleicht nicht zuträglich, wenn es darum geht, dass man sich innerlich lösen soll. Nun ist es so, dass die Eltern und auch die Kinder das manchmal schwer begreifen, dass in der neuen Eigenständigkeit plötzlich andere Werte gelten, dass vielleicht andere Verhaltensweisen eingeübt werden. Manche, was die man aus dem Elternhaus mitgenommen hat, sind gut, andere sind schlecht, die gilt es wirklich zu verändern. Und das ist natürlich relativ schwer, vor allem dann, wenn die Eltern womöglich ein falsches Verständnis von Ehren, von Elternehren haben. Erwachsene Kinder sind vielleicht noch finanziell abhängig von ihren Eltern oder durch praktische Unterstützung. Dann kann es natürlich leicht passieren, und das geschieht natürlich aus lauter Liebe und Fürsorge, dass die Eltern ihre Kinder bevormunden, dass sie Dienstleistungen erwarten, dass sie erwarten, dass die anrufen ständig, kann ich auch was von sagen, dass sie Besuche erwarten, Dankbarkeit, Gehorsam, das ist doch alles auch nachzuvollziehen, das ist das selbstverständlich. Aber schwierig oder schlimm wird es, wenn subtile Schuldbotschaften dazukommen. Und mir ist es passiert bei der Vorbereitung zu dieser Predigt, dass ich an ein Ereignis, ein Erlebnis mit meiner Mutter erinnert wurde, das mehr als 40 Jahre zurückliegt. Meine Mutter ist schon vor über 30 Jahren gestorben, und plötzlich hatte ich das vor Augen. Nach der Schulzeit erkrankte mein Vater an Krebs. Ich hatte dann meine Bundeswehrzeit hinter mir, und am liebsten wollte ich weit weg von zu Hause, irgendwo in irgendeiner großen Stadt, die nicht Gießen heißt, wo ich herkomme, sondern irgendwo anders Medizin studieren. Und ich erinnere mich noch genau an den Spruch meiner Mutter, als ich das immer wieder erwähnte, und wenn das Thema drauf kam, dann sagte sie: Wenn du weggehst, das ist mein Tod. Ich war damals natürlich nicht in der Lage, erwachsen damit umzugehen, geschweige denn, dass ich überhaupt erwachsen war, aber ich war immerhin schon über 20. Und ich war auch schon Christ geworden und wollte natürlich logischerweise meine Mutter nicht mit dem kranken Vater alleine lassen. Hab dann erstmal keinen Studienplatz bekommen, ein halbes Jahr auf dem Bau als Hilfsarbeiter gearbeitet, und dann starb mein Vater, und da war es erst recht natürlich nicht angesagt, so jetzt verlässt du deine Mutter und baust dein eigenes Leben auf. Also blieb ich dort und habe dann schließlich einen Studienplatz in Gießen bekommen, mich natürlich auch nur noch dort beworben und was ganz anderes studiert. Ich habe meine Mutter vergeben dafür, dass das so war. Ich habe klein beigegeben und habe das alles so gemacht. Natürlich hatte ich auch viel Stress mit meiner Mutter, mit meinem Elternhaus. Da gab es viel Reibereien. Eine Mutter, die 46 Jahre älter war und man immer als Oma empfunden hatte, das war irgendwie hart. Aber ich habe es ja gut überlebt, und ich bin aber auf der anderen Seite unendlich dankbar dafür, für was ich an Werten aus meinem Elternhaus mitbekommen habe. Die vielen Gebete meiner Mutter, dass das kleine Nesthäkchen dann zum Glauben kommt, was ja dann auch passiert ist. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Aber ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, doch den einen oder anderen negativen Glaubenssatz von zu Hause in meinen Rucksack zu packen und sagen: Komm, den kannst du mal mitnehmen, vielleicht kannst du die mal brauchen. Nee, habe ich natürlich nicht gesagt. Die habe ich gar nicht gemerkt, dass ich die dabei hatte. Und als ich mich jetzt so vorbereitet habe, habe ich gedacht, das ist ja echt interessant. Ich habe mir einen Punkt, und zwar den von vorhin, ich bin nicht wichtig. Der hat bei mir was angetriggert, und ich habe den mal näher analysiert. Als Chemiker bin ich ja in der Lage, eine Analyse durchzuführen. Und ich habe festgestellt, dass ich oft so das Motto ausgegeben habe, so für mich: Nimm dich nicht so wichtig. Und dabei immer an David gedacht habe, von dem es heißt, er achtete sich nicht selbst als groß, er hielt sich herab zu den Niedrigen und sollte nicht so groß von sich selbst denken. Dachte ich, das ist doch eine gute Sache, das mache ich mal auch so. Und daraus ist dann geworden: Ich bin nicht wichtig. Und wenn ich mir das jetzt genau anschaue oder letzte Woche angeschaut habe, habe ich festgestellt, ich beleidige genau genommen Gott damit. Denn ich bin offensichtlich Gott so wichtig gewesen, dass Jesus für mich gestorben ist. Also wenn ich nach wie vor diesen Satz aufrechterhalte, ich bin nicht wichtig, beleidige ich Gott. Und es klingt ja auch so schön demütig, auf mich kommt es ja nicht an. Was habe ich schon zu sagen? Wer sollte schon auf mich hören? Ich bin ja gar nicht wichtig, um vielleicht von irgendjemandem zu hören: Hey, du bist ja doch wichtig. Ich habe für mich festgestellt, das ist eine Sünde. Und ich will diesen Satz für mich nicht mehr so verwenden. Ich bin nicht wichtig. Auch wenn mir das manchmal so vorkommt, aber ich schließe mit mir einen Bund, diesen Satz will ich nicht mehr sagen. Sprecht mich an, wenn ich das nochmal wieder irgendwo nenne, und ermahnt mich, das ist mir sehr wichtig. Gefangen in verstrickten Familienmustern. Wie da herauskommen. Und jetzt gehe ich rüber zum Flipchart. Im Prinzip gibt es, ich hole das mal her. Ihr sagt mir, ob ihr das alles sehen könnt. Auch da hinten. So. Ich sehe schon. Okay. Es gibt im Prinzip drei Rollen, die man als Erwachsener, als Eltern oder Kind einnehmen kann. Könnt ihr es sehen? Gut. Die jeder zu jeder Zeit, zu jedem Anlass einnehmen kann. Jetzt wollte ich schon das Dings drücken hier. Ich glaube, das nützt nichts. Die erste Möglichkeit, wenn Eltern unmündige Kinder zu Hause haben, dann sind die Eltern, die Erwachsenen, natürlich in der Elternrolle gegenüber dem unmündigen Kind. Das unmündige Kind verhält sich wie ein Kind gegenüber seinem Vater, seiner Mutter. Das gibt natürlich unterschiedliche Ausprägungen. Das kann unterwürfig gehorsam sein, das kann natürlich auch trotzig rebellisch sein. Aber das ist das, was im Prinzip abläuft. Nun kann das herangewachsene, also erwachsene Kind versuchen, seinen Eltern auf der Erwachsenenebene quasi wie ein Freund zu begegnen. Und es kann aber sein, dass das Kind trotzdem immer in seiner Kindrolle bleibt und trotzig und unterwürfig reagiert. Dann wird der Vater, die Mutter werden natürlich immer wie die Eltern reagieren. Und es kann jetzt sein, dass das Kind, also die Regel bestimmt das Kind, das erwachsene Kind. Das Kind entscheidet, reagiere ich als Kind oder als Erwachsener, der ich vielleicht schon bin. Und dann kann das Kind versuchen, den Eltern wie ein Erwachsener gegenüber zu reagieren. Eine erwachsene, reife Persönlichkeit. Und dann kann es aber vorkommen, dass der Vater oder die Mutter das überhaupt nicht interessiert und das Kind nach wie vor, das erwachsene Kind, in der Kindrolle halten. Das bedeutet natürlich Stress. Und das Kind muss einen Weg finden, damit umzugehen. Wird das Kind weiterhin rebellisch oder unterwürfig reagieren, dann sehen die Eltern ja gar keine Notwendigkeit, das Kind jetzt anders zu behandeln. Dann wird es so bleiben. Das Kind muss also den Sprung wagen, auf die Erwachsenenebene zu gehen und respektvoll, liebevoll, aber bestimmt und klar kommunizieren, was es will. Und es muss notfalls auch Grenzen setzen. Und kann dann nur hoffen, dass das funktioniert, dass die Eltern das lernen. Hier, ich bin nicht der Kleine da unten, ich bin erwachsen, behandle mich doch bitte so. Das ist die Hoffnung, das ist also die Theorie von dem Ganzen, dass das so funktionieren könnte. Das kommt aus der Transaktionsanalyse. Und ich dachte, das ist hochinteressant und habe vieles mal von dem, was ich tue, damit so abgeglichen. Es ist natürlich viel einfacher, in dem zu bleiben, was man sowieso gewohnt ist. Das Kind tut sich natürlich schwer, hier unbedingt auf die Erwachsenenebene zu steigen und die Eltern natürlich umso schwerer, dahin zu gehen, dass man dann eine freundschaftliche Beziehung miteinander pflegt. Das fällt sehr schwer. Und wenn ich natürlich reagiere, wie ich es immer gewohnt war, dann ist das natürlich die Steilvorlage für die Eltern. Ja, dann bleibe ich Eltern, dann bleibe ich in meiner Vater-Mutter-Rolle und mein Kind ist halt immer das Kind. Es ist schwer, eigenständig zu leben, wenn man sehr fordernde Eltern hat, von denen man zugleich finanziell abhängig ist. Und es ist natürlich nachvollziehbar, dass die Eltern Dankbarkeit und Aufmerksamkeit erwarten, wenn sie eben alles für ihre Kinder tun, auch wenn sie schon erwachsen sind. Was kann man letztlich nun tun, wenn diese Spannung vorhanden ist, und ich behaupte mal, das ist etwas, was Realität ist. Also die meisten, ich glaube mal fast alle, die hier sitzen von euch, sind erwachsene Kinder. Da stimmt ihr mir zu. Und ihr alle seid herausgefordert, da respektvoll zu handeln, auch immer im Blick zu haben, die Eltern zu ehren. Und das kann im Prinzip nur durch Kommunikation, durch gute Kommunikation funktionieren. Klar, können wir immer die Hilfe Gottes da in Anspruch nehmen, die Hilfe des Heiligen Geistes. Aber wir müssen es tun. Wir müssen versuchen, klärende Gespräche zu führen, deutlich zu machen, wie es uns ergeht, wenn die Eltern nach wie vor so reagieren, wenn wir nach wie vor so miteinander umgehen, was das für Folgen hat, wenn sich das nicht ändert. Offen über gegenseitige Erwartungen sprechen, die Enttäuschungen, die man gegenseitig hat, einander mitteilen und immer in einer guten Art und Weise freundschaftlich, respektvoll, um gemeinsam Lösungen anzustreben. Es kann sein, dass wir uns gegenseitig so verletzt haben, dass es auch nötig ist, um Vergebung zu bitten, gegenseitig Vergebung zuzusprechen. Aber das Ziel ist letztlich, eine neue Freiheit, eine neue Liebe in der Elternbeziehung zu erreichen. Und wenn man Familienberater fragt, dann sagen die, dass die Initiative dazu meist von der jungen Generation ausgeht. Weil die Eltern schon so lange Zeit in ihren Spuren laufen und sich da eher schwer tun, etwas zu verändern. Und ich bin sehr dankbar, dass ich mich jetzt in den letzten Wochen mit diesem Thema beschäftigen konnte. Und inzwischen ja auch schon ein paar Tage älter. Seit letztem Jahr haben wir praktisch 3 erwachsene Kinder. Der letzte ist 30 geworden letztes Jahr. Also haben wir 3 erwachsene Kinder. Und ich stelle fest, wie leicht ich immer wieder in die Situation verfalle, mal eben meinen kleinen Philipp oder wen auch immer als Kind zu behandeln und denke, oh, das gibt's doch gar nicht. Ich dachte, ich sei schon viel weiter gewesen. Aber glücklicherweise ist es so, unsere Kinder spiegeln uns relativ deutlich, manchmal nicht leicht auszuhalten, aber wir müssen es aushalten, relativ deutlich, aber erwachsen, was sie davon halten, wenn ich ihn als Vater so behandle. Und bei Claudia ist das nicht anders, die wird nur als Mutter behandelt. Es ist, und man muss auch mal dazu sagen, unsere Kinder, der Letzte hat das Haus vor 10 Jahren verlassen, die Älteste vor 15. Die Kinder haben also jetzt schon 10 bis 15 Jahre Mühe damit gehabt, uns als Eltern zu erziehen, damit wir verstehen, dass wir auf einer freundschaftlichen, erwachsenen Ebene miteinander kommunizieren und unsere Beziehung pflegen. Und ich lerne ständig dazu und wir sind auf einem guten Weg, sag ich mal. Also ich habe da Hoffnung. Natürlich ist es so, alles, was ich jetzt zu Beziehung mit den Eltern gesagt habe, gilt natürlich für jede andere Beziehung, die wir haben. Mein Chef kann genauso plötzlich vor mir stehen und mir irgendwas um die Ohren hauen und ich denke, bin ich dessen kleines Kind oder was? Das kann ja passieren, dass so ein Chef auch nicht der Perfekte ist und weiß, wie man mit erwachsenen Menschen umgeht. Und bei ihm kommt plötzlich die Vaterrolle raus und er sagt mir, was ich alles falsch gemacht hätte oder nicht auf die Reihe kriege. Und jetzt könnte mein Fehler wäre natürlich, wenn ich jetzt wie das rebellische Kind reagiere und wir uns da gegenseitig bekämpfen, dann ist es eine Vater-Kind-Beziehung plötzlich zwischen dem Chef und dem Untergebenen. Und da ist es natürlich auch immer wieder an dem, das ist leider so, der in der Kindrolle ist, der muss die Regel bestimmen. Der muss dann sagen, so, ich gehe jetzt auf die Erwachsenenebene und sag ihm mal, was ich davon halte und muss auf der Erwachsenenebene bleiben, bis der andere auch auf diese Ebene kommt. Das kann manchmal schwierig sein. Und ich habe mal zur Selbstreflexion, habe ich das ausgemacht? Ah, halt, ich bin zu schnell. Zur Selbstreflexion. Ich habe nämlich eine Hausaufgabe für euch. Wenn ihr diese Sätze jetzt lest, versucht sie euch mal zu merken, sonst könnt ihr mich nachher auch ansprechen, dass ich sie euch sage. Lest die mal durch. Und zu Hause lest euch die mal laut vor und beobachtet mal, wie es euch damit geht. Ich habe mein Elternhaus verlassen. Ich bin ein eigenverantwortlicher Erwachsener. Ich stehe nicht mehr unter der Kontrolle meiner Eltern. Ich muss nicht mehr blind tun, was sie wünschen oder anordnen. Meine Eltern dürfen sich nicht ungefragt in meine in mein Privatleben oder in meine Familie einmischen. Schaut einfach mal, wie es euch damit geht. Könnt ihr die so ohne innere Widerstände aussprechen? Und wenn nicht, dann solltet ihr einfach was unternehmen. Wer sich innerlich von seinen Eltern gelöst hat, von den Erwartungen, von den Ansprüchen der Eltern, der kann sie in innerer Freiheit auch wirklich ehren. Und es gibt noch eine Reihe anderer Sätze, die hochinteressant sind. Es wäre jetzt zu viel, aber wir sind nicht, oder andersrum, unsere Eltern sind für ihre Haltungen, für ihre Reaktionen, für ihre Handlungen, für ihr Leben verantwortlich. Das bedeutet, dass wir als erwachsene Kinder nicht dafür verantwortlich sind, dass unsere Eltern glücklich sind. Wir sind auch nicht dafür verantwortlich, welche Stimmungen und Entscheidungen unsere Eltern haben. Wir sind nicht verantwortlich, dass unsere Eltern miteinander im Frieden leben. Und wir setzen unseren Eltern Grenzen und konfrontieren sie respektvoll. Das ist gar nicht so einfach. Und das immer das Gegenüber ist immer, die Eltern zu ehren, aber auf der anderen Seite auch ganz klar eine Trennung oder eine Grenze zu ziehen. Übrigens, das, was jetzt aus Sicht der Kinder zu den Eltern gesagt ist, das können wir auch umdrehen. Die Eltern sind auch nicht dafür verantwortlich, dass die Kinder, die erwachsenen Kinder glücklich leben, dass die das alles hinkriegen, was ich jetzt so genannt habe. Das ist in ihrer Verantwortung. Natürlich leiden wir mit, wir beten für sie, wir ringen darum, dass sie einen guten Weg finden, dass sie bei Jesus bleiben, dass sie mit Jesus zusammen ihr Leben gestalten. Und wir fiebern mit, dass sie das, was sie sich vornehmen, auch schaffen. Aber die Verantwortung liegt ganz klar bei ihnen selbst. Das ist das, was ich mir wünsche, dass wir uns das mitnehmen und dass wir uns daran begeben, da mal zu schauen, was sich in uns da vielleicht noch an Gepäck angesammelt hat. Und ich komme zum Schluss. Jedes sündhafte oder zerstörerische Verhaltensmuster, was aus unserer Herkunftsfamilie kommt, aus unserer Kultur oder aus irgendwelchen anderen Prägungen, hat das Potenzial, unseren Beziehungen zu schaden. Und meistens gelingt es nicht, wenn ich sage, okay, ich entschließe mich jetzt mal, das hinter mir zu lassen und dann ist das gelöst. Dann hätten wir das, glaube ich, auch gar nicht, das Problem. Es ist so, dass wir alle gemeinsam miteinander unterwegs sind und das hat Gott auch so vorgesehen. Wir haben Glaubensgeschwister an unserer Seite. Wir sind ja gewissermaßen in einer neuen Familie, in der Familie Gottes. Und dann ist es gut, mal einen Schritt zurückzugehen und mal nachzuschauen, was da an emotionalem Gepäck bei mir im Rucksack drin ist. Und das vielleicht zusammen mit Unterstützung, mit einem geistlichen Begleiter, den wir haben, oder wenn es nötig ist, mit einem Therapeuten mal anzuschauen. Wir brauchen einfach Menschen in unserem Leben, denen wir vertrauen können. Menschen, denen wir zum Beispiel eine Frage stellen können wie folgende: Wie erlebst du mich? Beschreib mir mal deine Gefühle und deine Gedanken, wenn du so mit mir unterwegs bist, mit mir umgehst, die dir da so durch den Kopf gehen, und sei mal ganz ehrlich mit mir. Also dazu gehört natürlich eine große Portion Mut und eine Person, der ich wirklich vertraue, die mir ehrlich, aber liebevoll das sagt. Und dann bestünde die Möglichkeit, sich einmal diese Antworten anzuschauen und im Gebet zu bedenken und da auch wieder Hilfe zu nehmen, wenn es darum geht, etwas zu verändern. Wir sind auch alle auf dem Weg, uns dahingehend zu verändern, mit Gottes Hilfe, dass wir zu den Menschen werden, die Gott schon längst in uns sieht. Das ist der Plan Gottes. So zu werden wie Jesus. Und der Hinweis an dieser Stelle: Wir hatten kürzlich einen Seminartag, an dem es genau um diesen Themenbereich ging, inneres Kind. Wie kann man das machen mit dem inneren Kind, dass man da einen sicheren Ort findet, dass es diese inneren Stimmen uns nicht permanent plagen und unsere Beziehungen schädigen über Selbstannahme, Selbstliebe. Und alle unsere Seelsorger haben an diesem Seminar teilgenommen. Das heißt, sprecht uns gerne an. Ich habe das jetzt natürlich vorher nicht mit denen abgesprochen. Jetzt habe ich es gesagt und es ist zu spät. Also sprecht uns an, dass wir einen Weg finden, wie wir uns gegenseitig helfen können, dass wir all das, was unsere Beziehungen verschlechtern will, wie wir das angehen und verändern. Ich bete zum Abschluss. Jesus, ich danke dir, dass du es so gut mit uns meinst, dass du einen ganz konkreten Plan mit uns hast. Ja, du hast uns herausgerufen aus den Familien, wo wir herkommen, wo wir viel Gutes mitbekommen haben, aber auch manches, was uns Nöte bereitet. Und wir dürfen wissen, dass wir jetzt in einer Glaubensfamilie sind, mit anderen Geschwistern unterwegs, und dass du uns helfen wirst, dass du uns nicht alleine lassen wirst, wenn es darum geht, Dinge anzuschauen, die unser Leben erschweren, die uns Not, Schwierigkeiten machen, die uns Probleme machen, uns selbst so anzunehmen, wie wir sind, die uns selbst einfach immer ins Grübeln bringen und wir nicht weiterkommen. Und ich bitte dich um ganz viel Gnade, dass du uns Menschen zur Seite stellst oder zeigst, die uns dabei helfen können, dass wir das verändern, dass wir uns auf einen Veränderungsprozess einlassen, indem du uns die Kraft geben kannst, da wirklich dran zu bleiben und Gelingen schenken kannst, dass wir uns dahin verändern, wie du uns gerne haben willst, wie du uns schon längst siehst. Sei du uns gnädig, Herr. Amen.